Ja, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ich habe heute als Predigtext die Jahreslosung. Ich hoffe, hat noch niemand drüber gepredigt und hört es zweimal. Die Jahreslosung steht in 1. Mose 16, Vers 13. Da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zunächst einmal so ein bisschen den Hintergrund. Was ist überhaupt eine Jahreslosung? Wir kennen wohl das Losungsbüchlein von dem Herrnhuter Brüdergemeinde. Da stehen immer so Bibelverse drin, nicht? Neues, Altes Testament. Das ist so, ich sag mal, biblisches Fastfood, nicht? Das, viele lesen das morgens, ne? Ganz schnell und dann weg, ne? Also, die Jahreslosung ist etwas anderes. Die wird durch einen Arbeitskreis, ökumenischer Arbeitskreis nennt sich das. Die kommen zusammen und diskutieren, was kann man als Jahreslosung nehmen. Und das ist dann 3 Jahre im Voraus. Und begründet wurde die 1930 von Otto Riedmüller, einem baden-württembergischen Pastor. Und zwar als Gegenpol zu dem Erstarken der Nazis. Überall war Nazi-Propaganda, nicht? Deutschland braucht Lebensraum im Osten und, nicht? Und dann kam der arische Gedanke auf und alles das. Und da hatte dieser Theologe eine Idee, sagte, wir müssen eine Jahreslosung haben. Und die erste Jahreslosung hieß, ich schäme mich des Evangeliums von Christus Jesus nicht. Römer 1, Vers 16. Das war die erste Jahreslosung. Und die Jahreslosung soll solch ein Bibelvers sein, der uns so ein ganzes Jahr über begleitet. Immer im Hinterkopf haben. Und für dieses Jahr ist eben dieser Bibelvers, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich lese mal einige Verse aus dem 1. Mose 16 vor, zum besseren Verständnis. 1. Mose 16 ab Vers 7. Und der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Saris, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, von Sari, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihren Händen. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen sehr mehren, dass du sie nicht zählen kannst vor Menge. Der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und alle seine Brüder setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch von hinten dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy und siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn und Abram gab seinem Sohn, dem Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Herausforderung. Nicht? Diese Jahreslosung sagt ja auch indirekt, du bist ein Gott, der mich nicht übersieht. Viele Menschen werden heute auch einfach übersehen. Junge Menschen werden oft übersehen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich jung war und da war ich bei der Bundeswehr und da war ich mal Urlaub in der Gemeinde, meiner Heimatgemeinde. Ja, ich sag mal, ich war dann in Zivil. Man hat sich untereinander eingeladen, aber mich hat man nie eingeladen. Nicht? Ich wurde immer sehr nett begrüßt, aber auch übersehen. Aber hier sehen wir, er ist ein Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt, dem ich etwas bedeute. Nicht ich sehe Gott, Gott sieht dich. Er sieht dich in deinen Ängsten, in deiner Furcht, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln. Er sieht in dein Herz. Er sieht das, was dich bewegt. Wo du vielleicht auch nachts nicht schlafen kannst. Wir machen uns ja 1000 Gedanken. Was ist im Alter? Wer wird mich pflegen? Und. Wie ist die Preisentwicklung? Wie ist mein Arbeitsplatz? Werde ich ihn noch halten können? Wir machen uns tausend Gedanken. Und die Medien sind die Transporteur dieser Ängste. Nicht? Wir leben in einer Zeit der Angst, wo Angst geschürt wird. Direkt und indirekt. Wir wollen mal einen Bogen schlagen bis zu unserem Herrn Jesus Christus. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Damals bei Johannes dem Täufer, als er im Gefängnis war, und da zweifelte er, ist Jesus wirklich der Messias? Und dann kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und sagten ihm das. Und da sagte der Jesus zu den Jüngern des Johannes, geht hin und sagt ihm, was geschehen ist. Nämlich, dass Blinde sehen werden, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Also auf das Ergebnis schauen. Gott hat den Menschen in seinem Sündenelend gesehen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott hat uns gesehen. Oder an der Begegnung mit dem Thomas, dem ungläubigen Thomas, sagen wir ja, nicht? Als der Herr, der auferstandene Herr, den Jüngern erschien, war Thomas nicht da. Der Herr sagte, Friede euch. Und als dann Thomas kam, sagen sie, wir haben den Herrn gesehen. Und was sagte Thomas? Wenn ich nicht meine Hände in seine Nägel male lehe oder in seine Seite, so glaube ich nicht. Wenn einer tot ist, ist er tot. Nicht? Das ist. Und dann erschien der Herr dem Thomas eines Tages und sagte, komm, Thomas, leg deine Hand in meine Hand und deine andere Hand in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und dann sagt ein bemerkenswerter Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also Jesus hat auch den Unglauben und den Zweifel des Thomas gesehen. Er ist der Gott, der mich sieht. Ja, kehren wir zu unserem Text zurück. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn wir uns also mit dem Hintergrund beschäftigen, dann steigen wir auch ein in eine Familiengeschichte. Mit all ihren Problemen, mit all ihren Konflikten. Und das müssen wir einfach auch zur Kenntnis nehmen. Also, bei Abraham ist es so, er ist 86 Jahre, die biologische Uhr läuft und er hat immer noch kein Nachkommen. Er hat sehr viel Vieh, er ist reich, viele Knechte und Mägde hat er. Er ist ein Nomade, der immer unterwegs ist. Und im Kapitel 15, da spricht er zu Gott. Und Gott sagt ihm, ja, du wirst ein Nachkommen, in dir werden gesegnet, werden alle Völker der Erde. Und da heißt es, und Abraham glaubte den Herrn und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und hier ist der erste Ansatz, dass also der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Der Gedanke, den wir später im Römerbrief des Apostel Paulus lesen. Sehr interessant. Ja, aber er hat immer noch kein Nachkommen. Was macht der Herr? Er sagt zum Abraham, komm heraus aus deinem Zelt. Zähl die Sterne, ob du sie zählen kannst. So groß werden deine Nachkommen sein. Oft ist es so, dass wir uns manchmal so in Probleme verhacken. Wir sehen nur das Problem. Und dann ist es wichtig, dass Gott uns mal herausführt aus dem Zelt unserer eigenen Gefangenschaft und uns mal das ganze Spektrum der göttlichen Möglichkeiten zeigt. Zähl die Sterne. Sieh den Sand am Ufer des Meeres, wenn du ihn zählen kannst, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Da ist unser Glaube gefordert, unser erwartungsvoller Glaube. Bei Abraham war noch kein erwartungsvoller Glaube. Er hatte sich voll konzentriert auf den Nachkommen, der noch nicht da war. Ja, und dann in Vers Kapitel 16 sehen wir, dass nun die ganzen Konflikte im Hause Abrahams offenbar werden. Ja, Sarah hat noch keine Kinder. Die biologische Uhr läuft. Und was macht man? Gott hat ja verheißen, ein Nachkommen, aber es ist immer noch nichts da. Manchmal wird unser Glaube auf eine harte Probe gestellt. Dann beten wir und beten wir und beten wir und nichts tut sich. Wir überlegen, Mensch, Hat Gott denn mein Gebet nicht erhört? Sieht er nicht meine vielen Fragen? Es tut sich doch nichts. Es bleibt so, wie es ist. Und was macht der Mensch dann? Der Teufel sagt, weißt du, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Zu Jesus sagt er in der Wüste, bei der Versuchung, wenn dir hungert, da sind doch Steine. Du bist doch der Sohn Gottes, der sagt, dass die Steine Brot werden. Nicht? Also der Mensch ist pragmatisch und Satan ist auch pragmatisch. Nicht? Er sagt doch, du mach das doch. Wo liegt das Problem? Und Sarah ergreift im Kapitel 16 jetzt plötzlich die Initiative. Nicht Abraham. Sie sagt, hier ist die Magd, die Hagar, eine Sklavin aus Ägypten. Sklaven, das waren ja Menschen, das waren Gegenstände. Das waren keine Menschen. Das waren verfügbare Masse. So wie wir heute einen Kühlschrank haben, wenn der kaputt ist, dann wird er entsorgt. Ne? Rufen wir an, nicht? Dann kommt, wird das abgeholt. Und so war auch ein Sklave. War nur eine Sache damals. Aber Gott zieht weiter. Und die Sarah sagt, ja, nimm doch die Hagar jetzt hier zur Frau. Ich gebe sie dir zur Frau. Nicht? Und im Altertum war das durchaus so gang und gäbe. Nicht? Dann hat man eben den Nachwuchs gesichert. Nicht? Aber Sarah ist das auserwählte Gefäß des Herrn. Und dann gehorcht Abraham Sarah. Er schläft mit der Hagar und sie bekommt, wird schwanger. Und plötzlich geschieht das, was eigentlich nicht vorgesehen war. Die Hagar wird plötzlich hochmütig. Sie ist schwanger. Och, das ist ein ganz neues Gefühl, nicht? Und für eine Frau war das bedeutend, wenn sie schwanger wurde, ein Kind hatte. Dann schaute man auf andere herab, die keine Kinder hatten. Es war so. Und dann wurde sie hochmütig. Und dann kam es zu schweren Konflikten im Hause Abrahams. Und das wurde auch an Abraham herangetragen. Und dann sagte Abraham, statt sich der Dinge anzunehmen oder vor Gott zu bringen, was sagt er? Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Ist das geistlich? Nein. Wie gehen wir mit Konflikten um? So in der Familie. Wenn der Sohn, die Tochter nicht so geraten ist, wie wir uns das vorstellen, oder die Enkel. Handeln wir pragmatisch oder gehen wir auf die Knie vor Gott und bringen unsere Sorgen, unsere Not vor dem Herrn. Sagt der Psalm 40, beharrlich habe ich auf den Herrn gewartet. Beharrlich kennen wir gar nicht mehr. Wir leben in einer Zeit von Fastfood, nicht? Schnellrestaurant, alles muss schnell gehen, nicht? Schnelle Befriedigung, schnelles Essen, schnell, 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 schnelle Autos. Von 0 auf 100, so und so viele Sekunden, nicht? Alles ist schnell, schnell, schnell. Nein. Beharrlich habe ich auf den Herrn gewartet. Ausdauer ist angesagt. Langer Atem. Manche Dinge müssen reifen. Ich habe einen Apfelbaum im Garten, nicht? Ich habe noch nie gesehen, wie ein Apfel gewachsen ist, nicht? Aber der wächst. Nie gesehen, wie der so größer wird, aber der wächst. Ganz allmählich. Und die Frucht ist immer das Ergebnis von Wachstum. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Und er ist bei mir und zu mir gewesen. Die ganze Situation im Hause des Abraham ist total verfahren. Und dann jagt die Sarah die, ja, in schweren Konflikten mehr oder weniger vom Hof. Und Hagar geht dann, ja, in die Wüste, schwanger und weiß nicht mehr ein noch aus, fühlt sich ausgestoßen, ausgeschlossen. Ausgeschlossen vom Segen, verlassen von Gott, von Menschen, weiß nicht mehr weiter. Da gibt es kein Sozialamt, da gibt es keine Freunde, nichts. Es gibt Menschen, die haben nichts mehr, keine Freunde. Heute denkt jeder zunächst mal an sich selbst. Und dann nochmal an sich selbst und dann mal später vielleicht an jemand anderes. Was ist denn jetzt die Lösung? Jetzt kommt dieser wunderbare Satz. Der Herr sieht die Hagar, die Sklavin, die, die nichts bedeutet. Das heißt, Gott ist ein Gott, der in der Nichtigkeit hineinschaut. Oder wie es jemand sagte, dem das Geringe wichtig ist. 1. Korinther 1. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache hat Gott auserwählt. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühmt. Und auch die Hagar ist ein Nichts. Der Engel des Herrn. In der Bibel oft meinen einige Exegeten, das ist der Herr Jesus. Begegnet der Hagar hier. Was sagt er zu ihr? Wo willst du hin oder wo kommst du her? Ja, und dann erzählt sie ihren Konflikt mit ihrer Herrin und der Engel des Herrn sagt, ja, wie löst man denn jetzt Konflikte, indem man einfach flieht, Kopf in den Sand steckt? Nein, da löst man keine Probleme. Man löst Probleme, indem man sich den Problemen stellt, sie ungeschminkt anschaut und Gott um Rat und Hilfe bittet. Und hier bei der Hagar war das Umkehr. Kehre um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihr. Fällt uns schwer als Menschen, umzukehren, uns einzugestehen, dass ich Fehler gemacht habe. Ich habe in meinem Beruf auch Fehler gemacht. Ja, schwere Fehler auch gemacht. Ja, muss man sich eingestehen. Zu unserem Menschsein gehört ganz einfach, wir machen Fehler. Wir versagen. Wir sind nicht die strahlenden Typen, denen alles gelingt. Manchmal haben wir ja so Menschen, da denken wir, boah, dem gelingt alles. Guck mal, was der für ein Auto fährt und so. Also äußerlich geil. Ne? Nein, 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 nein. Das ist alles nur äußerlich. Ne? Menschen versagen. Du versagst, ich versage. Und der Herr sieht unsere Herzen. Der sieht auch hier das Herz der Hagar und geht dir nach. Und die Lösung des Konflikts liegt daran, dass sie umkehrt, dass du umkehrst und sagst, Herr, vergib mir, da habe ich versagt, da habe ich mich schuldig gemacht. In der Familie, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter, bei meinen Verwandten, bei meinem Arbeitskollegen, bei meinem Nachbarn. Wir sind uns dann nicht zu schade, um uns zu entschuldigen. Paulus sagt, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mein Nachbar, ich habe einen Nachbar, der vergibt mir nicht. Ich hatte mich damals mal beim Schornsteinfeger beschwert über den Qualm aus seinem Schornstein, habe dem Schornsteinfeger gesagt, ganz vorsichtig, sprechen Sie mal mit ihm, aber wirklich vorsichtig, der ist ängstlich oder sehr sensibel, nicht? Und dann hat der Schornsteinfeger wahrscheinlich nicht vorsichtig gesprochen, sondern hat einfach gesagt, es qualmt und einfach oben den Schornstein, Ziegel drauf, Feierabend. Und dann hat er mich nicht mehr angeguckt und dann habe ich einen Brief geschrieben, habe gesagt, lieber Rolf, vergib mir, das war nicht meine Absicht. Wollte ich nicht kränken, ich wollte, verzeih mir. Und dann rief er an, ja, alles in Ordnung. Jürgen, komm, alles in Ordnung. Und dann haben wir es draußen gesehen, dann sah er mich und hat mich nicht mehr gegrüßt. Ja, na gut, also so viel an uns liegt, wollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Also das sind auch schwierige Situationen. Aber kehren wir bei unserem Geschichte zurück. Der Engel des Herrn spricht liebevoll zur Hagar. Wie sprechen wir mit Menschen? Liebevoll? Jeder Mensch ist Sender und Empfänger. Welche Signale sendest du, wenn du mit jemandem sprichst? Liebevoll, rücksichtsvoll. Du weißt um deine Sorgen, deine Probleme. Wie kann ich dir helfen? So, die Geschäftsleute untereinander, wenn man mal anruft, ne? Was kann ich für Sie tun? Ist eine rhetorische Frage, ne? Was kann ich für Sie tun? Ja, Sie können mir mal mein Holz hacken, ne? Nein, nein, macht es natürlich nicht. Was kann ich für Sie tun? Nein, liebevoll spricht der Engel des Herrn mit der Hagar. Sie ist eine Person, sie ist ein Mensch mit einem Herzen, mit einer Seele. Sie ist wertvoll vor Gott. Du bist wertvoll, du bist ein Original, dich gibt es nirgendwo noch zweite Mal. Auch in China nicht mit 1,4 Milliarden Menschen oder 1 Milliarde in Indien. Nein, ein Original. Alles ist ein Original. Jede Blume, jede Pflanze ist ein Original. Vieles sieht ähnlich, aber es gibt's nur einmal. Und dann spricht er liebevoll zu ihr. Der Herr spricht auch heute liebevoll zu uns. Der Herr ist freundlich, so ist das Selbstbild Gottes. Freundlich, barmherzig. Er ist demütig. Matthäus 11. Mit solch einem liebevollen, rücksichtsvollen Herrn haben wir es zu tun. Der mich kennt und der mich sieht. Der bis im äußersten Winkel deines Herzens sieht und weiß, was dich da quält und was dich da beschäftigt. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht deine Angst, deine Sorgen, deine Nöte. Und dann geht Hagar zurück. Gott ist unsichtbar und es ist gut, dass Gott unsichtbar ist. Aber Gott sieht uns. Die Unsichtbarkeit Gottes besteht auch darin, dass er nicht verfügbar ist für uns. Alles, was der Mensch sieht, will er ja besitzen oder bezwingen. Mount Everest mit seinen über 8000 Metern, will der Mensch bezwingen. Alles, was der Mensch sieht und an Materie, will er bezwingen. Deshalb ist Gott unsichtbar. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Trotzdem will Gott im Dunkeln wohnen. Bei der Einweihung des Tempels, sehen wir, ne, kam die Wolke des Herrn und füllte den Tempel mit seiner Herrlichkeit. Und Gott hatte verheißen, im Dunkel zu wohnen. Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Deshalb sollen wir uns von Gott auch kein Bild machen. Sein Bildverbot, weil er nicht fassbar ist, sprengt unser Vorstellungsvermögen. Nein, Gott zu sehen, Gott ist nicht verfügbar. So zeigt es uns hier die Schrift. Gott bleibt ein Geheimnis. Und das ist das Wunderbare. Hagar geht zurück. Und wir sehen an Abraham auch, er ist noch nicht gewachsen im Glauben. Nicht? Also hier in Kapitel 16 ist so der Tiefpunkt. Im Kapitel 17 sehen wir, nicht, da kommt erneut die Verheißung Gottes zu ihm. Mittlerweile ist er 100 Jahre und die Sarah ist 90 Jahre. Und dann besucht der Herr drei Personen, Abraham, als er unter den Terebinden von Mamre saß, zur Mittagshitze, kommt Gott und besucht ihn. Was sagt der Herr? In einem Jahr komme ich wieder und dann hat Abraham einen Sohn. 100 Jahre. Sarah 90. Guck mal im Altersheim, die Leute, die 90 sind. Oder die Männer, die 100 sind. Ja, es ist Feierabend, würden wir sagen. Ne? Ja, sind froh, dass sie froh sind. Ja. Ja, und dann fällt dieser ganz wunderbare Satz, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein oder sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ja, wir werden an die Grenze geführt. Unser Glaube wird herausgefordert. Für uns gibt es ja laufend Grenzen. Der Arzt hat das und das gesagt und der andere Arzt hat das und das gesagt. Und was sagt der Herr? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Was sagt Paulus? Dann will ich wirklich schwach sein, damit seine Kraft in mir wirkt. Ich will schwach sein. Ach, wären wir doch viel schwach vor dem Herrn, damit seine Kraft lebendig wird. Kapitel 17 sagt der Herr, über ein Jahr komme ich wieder und Sarah hört das im Zelt und lacht. Dann sagt ja der Herr, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, dem Herrn ist nichts unmöglich. Und anhand der Hagar sehen wir, Gott wendet sich ganz besonders den Niedergeschlagenen, Marginalen zu, dem Geringen. In Jesaja lesen wir, ich bin in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um ihn zu beleben. Gott ist nicht bei den Selbstgerechten. Die sagen, ich kann das schon.
Ich schaff das schon. Ich habe ja die Erfahrung. Ich habe die Kompetenz. Was ich alles kann. Nein, nein. Manchmal muss Gott uns auch alles aus der Hand schlagen, damit wir aus seiner Hand uns führen lassen. Ja. Und Hagar ist ganz erfüllt von der Begegnung mit dem Herrn. Er ist der Gott, der mich sieht. Er sieht meine Sorgen. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Du bist in deinem Alter ihm nicht gleichgültig. Seine Gnade trägt dich jeden Tag. Auch deine Zweifel, deine Nöte, deine Fragen. Er ist der Gott, der dich sieht, der dich liebevoll sieht. Und er legt dir nicht mehr Last auf, als du tragen kannst. Solch einen liebevollen Herrn haben wir. Hast du. Gott ist immer persönlich. Gott begegnet jedem Einzelnen ganz persönlich in seiner Liebe. Das ist das Schöne. Er weiß, wie wir Menschen gestrickt sind. Er selbst war ja auch Mensch, der Herr Jesus, und wohnte unter uns. Er kennt uns. Dass wir heute mal so und morgen mal so sind und dass wir mal über die Stränge schlagen, das weiß er alles. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich komme zum Schluss. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte einmal, das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden werden. Also wenn du jetzt im Alter bist, so wie ich jetzt 82 Jahre, dann schaust du zurück und dann kannst du dein Leben begreifen. Und dann merkst du auch, und da und den Weichen, da hat Gott eingegriffen. Ja, da hat er mein Schreien, mein beharrliches Gebet gehört. Da habe ich die Dinge des Lebens selbst in die Hand genommen. Und das ist immer schlecht, wenn wir Gott in das Lenkrad greifen und meinen, wir können selbst die Richtung bestimmen oder korrigieren. Nein, er ist der Gott, der mich sieht. Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden werden, aber in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Selbst wenn wir alt sind, dann sollen wir nicht immer 1000 Dinge nach vorne, hinter, was gewesen ist, sondern nach vorne schauen. Was kommt noch? Das Beste kommt noch. Und auch im Alter kann man noch viel lernen an Glaubenserfahrung. Auch im Alter will uns Gott verändern, so wie er den Abraham verändert hat. Wir sehen ein Kapitel weiter, da wird Abraham in seinem Alter von über 100 Jahren zum großen Fürbitter für Sodom und Gomorra. Und Herr, wenn nur 30 sind, verschont. Ich will Sodom verschonen bei 30. Und wenn nur 20 sind, werde ich Sodom verschonen. Und wenn nur 10 sind, ich werde Sodom verschonen. Er ringt, er wird ein Prototyp auf Christus hin. Gott hat sich darüber gefreut, dass da ein Mensch ist, den er erzogen hat, der sich für andere einsetzt. Gott hat ihn auf geheimnisvolle Weise, den Abraham, verändert. Und er will auch dich verändert. So wie Paulus sagt, in das Bild des Christus. Du sollst so ähnlich werden wie Christus. Ja. In dir soll die ganze Liebe des Christus sichtbar werden. Das ist das Schöne. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also er ist das Licht der Welt. Wir können uns an Jesus orientieren. Und wenn wir etwas erfahren wollen von der Liebe Gottes, dann sollen wir auf Jesus blicken. Jemand sagte mal so, was ist denn überhaupt der Wille Gottes? Was ist überhaupt der Wille Gottes? Dass wir an Jesus glauben und dass wir unser Leben ihm übergeben und ihn machen lassen, Herr Jesus. Das heißt nicht, dass wir den in den Schoß legen, aber dass wir ihm unser Leben anvertrauen und alles von ihm erwarten. Er stellt die Weichen deines und auch meines Lebens. Und wenn da so Fragen kommen, so damals schon vor 30 Jahren wurde ich mal gefragt und meine Frau, oh, wie wird ihr euch im Alter pflegen? Ja, Leute, habe ich gesagt, wir pflegen uns gegenseitig. Also ich sag mal, das ist ja alles Unsinn. Wir sind Christen, wir vertrauen auf den Herrn und er wird schon die Weichen stellen. Und so sollst auch du immer daran denken, er ist der Gott, der dich sieht. Er sieht dich liebevoll, gnädiglich, barmherzig. Du bist ihm wichtig und wertvoll. Daran sollst du denken. Und greife nicht in das Lenkrad, wenn Gott dich führt, sondern lass dich führen. Lass dich fahren und führen von Gott. Sein Ziel ist herrlich und darüber können wir dankbar sein und ihm die Ehre geben. Amen.